Es ist halt leider so, dass in manchen Kulturen natürlich Frauen vielleicht weniger als Autoritätspersonen gesehen werden. Oder auch das Reisen alleine ist manchmal schwierig. Aber da tut man sich wahrscheinlich als Mann ein bisschen leichter manchmal.
Herzlich willkommen bei Tech She Likes, dem Podcast für Frauen in der Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low-Budget-Podcasts, und ich freue mich, dass du da bist. Im Tech She Likes Podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Frauen, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie "Das kannst du doch nicht" oder "Das geht doch gar nicht". Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesem Podcast und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt? Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Also, lass uns loslegen.
Ich hätte sehr gerne mit einer Technical Trainerin gesprochen, aber ich kenne tatsächlich keine und ich habe auch keine gefunden. Und deswegen habe ich Andreas eingeladen, unter anderem, damit er uns nicht nur erzählt, was diese Rolle so in sich hat, sondern auch, wie überhaupt heute Technical Trainings aussehen. Also, lieber Andreas, wie bist du in die Rolle des Technical Trainers gekommen?
Ich habe eigentlich meine ersten Trainingserfahrungen als freiberuflicher Trainer beim BFI Wien gehabt. Da bin ich eigentlich 2009 in die IT-Techniker-Ausbildung gekommen. Nicht Vollzeit, aber es ist dann immer mehr geworden. Und habe dann dort eigentlich gemerkt, dass mir dieses Unterrichten irrsinnig Spaß macht. Es kann auch sein, meine Mutter ist Lehrerin gewesen, also das ist vielleicht schon ein bisschen genetisch vererbt worden. Und natürlich auch das Thema, also bin mit IT-Background und habe auch immer privat sehr viel Interesse dran gehabt. Habe das dann bis 2016 gemacht, dann hat sich leider beim BFI ein bisschen die Ausrichtung geändert. Also die haben die IT-Ausbildung ein bisschen zurückgeschraubt und haben mich dann umgesehen. Und glücklicherweise hat dann gerade die Firma Frequentis 2016 einen Posten ausgeschrieben gehabt für Technical Trainer. Und ja, seit 2016 bin ich jetzt für Frequentis tätig.
Wie schaut jetzt so eine klassische Anwenderschulung, so wie du sie haltest, aus?
Vielleicht nur ganz kurz als Hintergrund. Frequentis macht Kommunikationsanlagen. Für mich hauptsächlich halte ich Schulungen im Flugsicherungsbereich, also sprich ein klassischer Tower, wenn da gefunkt und telefoniert wird. Dann zeige ich den Teilnehmern, wie die Anlage überhaupt funktioniert, das heißt, wie die Architektur funktioniert, wie man es konfiguriert und wie man es wartet. Und das in den meisten Fällen eben vor Ort auf den Anlagen, bevor sie halt in Betrieb gehen bei den Kunden. Oder sie kommen nach Wien, wo wir halt unsere Test- und Schulungsanlagen haben. Es wird zwar immer alles immer vernetzter und alles geht mehr in die IP-Technologie und weg vom klassischen Analogsystem und analoge Telefonleitungen, analoge Funkgeräte. Aber trotzdem ist halt dann hier auch ein großes Problem, dass das Wissen bei den Technikern am Flughafen, die halt eben schon mit der analogen Technologie, so klassische Nachrichtentechniker, aufgewachsen sind, die sind halt oft ein bisschen überfordert, wenn es dann auf einmal um vernetzte IP-Systeme geht. Unsere Systeme sind eigentlich vom Internet immer abgeschottet aus Security-Sicht. Das heißt jetzt, innerhalb des Systems da KI oder irgendwelche interaktiven Hilfen zu haben, ist eigentlich nicht möglich.
Das heißt, du machst das wirklich also ganz klassisch, wie man das gewohnt ist. Der Trainer steht vorne oder der Trainer erklärt und die Teilnehmenden hören zu. Machen die dann selbst auch was?
Die meisten Schulungen sind einmal in Person, was für mich auch persönlich die Art vom Unterrichten ist, die am meisten Spaß macht und finde ich auch weitaus am meisten bringt. Und natürlich ist es so, dass es zuerst einmal einen Theorieteil gibt über Architektur, aber dann möglichst bald und möglichst viel natürlich Hands-on-Übungen in Kleingruppen, weil man hat halt meistens nur ein System. Das heißt, es sind dann so ungefähr zwischen 4 bis 8 Teilnehmer, je nach Kunde. Und dann muss man natürlich das Ganze in Gruppen machen, weil es sinnlos ist, wenn jetzt einer am Computer sitzt und eine Übung macht und sieben stehen dahinter und schauen zu. Das sind dann eben mehrere Kleingruppen und die kriegen dann verschiedene Übungen.
Du stehst dann für Fragen zur Verfügung.
Ich ermutige die Leute schon, zuerst einmal versuchen, selbst das zu lösen. Das heißt, innerhalb der Gruppe natürlich zu diskutieren oder einfach durch halt ausprobieren. Aber natürlich, wenn man merkt, dass es jetzt ganz in die falsche Richtung geht, dann bin ich natürlich immer da und erkläre dann nochmal und wiederhole dann nochmal, welche Schritte jetzt zu machen sind.
Sind diese Art von Anwenderschulungen jetzt eigentlich nach Corona mehr oder gibt es jetzt da vielleicht noch mehr Zuspruch für diese Art von Schulung, als es davor schon gegeben hat?
Definitiv jetzt wieder mehr im Präsenzunterricht. Gott sei Dank, das war doch eine sehr schwierige Zeit in Corona, weil bei Online-Schulungen, also so klassische Webinare, einfach weitaus weniger Wissen und Verständnis überbleibt als nach einer Präsenzschulung. Da fehlt einfach die Interaktion, vor allem wenn die Teilnehmer auf stumm geschaltet sind, Kamera aus und man spricht da so ins Leere für mehrere Stunden und kriegt relativ wenig Feedback.
Wie haben die Teilnehmer dann geübt zu Corona-Zeiten bei diesen E-Learning-Schulungen in diesen Webkonferenzsystemen? Hat es da überhaupt dann Übungsmöglichkeiten gegeben?
Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, auf das genaue Thema. Also ich habe gewisse Schulungen gehabt, da konnte ich den Teilnehmern so virtualisierte Umgebungen zur Verfügung stellen, wo sie dann auch Übungen haben selber machen können. Aber wenn es halt physische Anlagen waren, dann war es meistens die einzige Möglichkeit, es einfach nur vorzuzeigen. Und da ist man dann wirklich mit der Kamera durch den Trainingsraum gegangen und zu den Anlagen hin. Und hat ihnen halt möglichst gut erklärt, was jetzt hier zu machen ist und physisch. Aber das war halt ein großes Problem, dass natürlich hier die Hands-on und das Gefühl, das sie mal selber in der Hand gehabt zu haben und wie sich das anfühlt, das ist total untergegangen.
War das keine Option, das Ganze als Video auch aufzuzeichnen und dass sie das im Selbststudium sich anschauen?
Ja, auch. Also wir haben uns da damals wirklich so ein, man würde jetzt sagen, ein YouTube-Studio eingerichtet in einem Raum mit Beleuchtung und Teleprompter. Und wir haben da auch dann klassische Videos aufgenommen. Aber dadurch, dass unsere Systeme doch immer, je nach Kunde, immer etwas anders sind, unterschiedlich, ist es halt sehr schwierig zu sagen, wir haben jetzt ein Video und das trifft jetzt immer zu. Und viele Sachen, Fragen, die kann man halt nur stellen bei einem Live-Unterricht.
Also das spricht halt auch wieder sehr dafür, dass der Trainer einfach so wichtig ist. Mit dem Trainer eigentlich auch alles steht und fällt. Thema Schulungsformate. Hat sich da was verändert bei dir?
Also wir haben schon gewisse Schulungen, wo wir mehr so einen Blended Learning Ansatz verfolgen, wo sich die Teilnehmer vorbereiten über so ein klassisches, also es wird einfach über Moodle gehostet, wo sie halt Videos ansehen können, ein bisschen Material zum Lesen haben und dann auch gewisse Quizzes machen. Da ist halt einfach der Hintergrund, dass wir versuchen, alle Teilnehmer mal auf einen Mindeststand zu bringen. Darauf folgen dann das klassische Live-Training.
Wie schauen jetzt eine Anwenderschulung mit der KI aus?
Wo wir jetzt AI oder KI-Tools einsetzen, ist jetzt vor allem beim Erstellen von Videos. Ursprünglich bin wirklich ich vor der Kamera gestanden und man merkt aber, dadurch, dass das meiste eigentlich ja da hauptsächlich auf Englisch ist, wenn man kein Native Speaker ist, auch wenn man gut Englisch spricht, aber man hört es natürlich raus und auch das Versionieren, also das Updaten von Videos, man muss halt wieder bei Null anfangen. Da ist halt das Erstellen von AI-Videos mit einem AI-Avatar, wo man eigentlich nur mehr das Skript schreiben muss, schon ein großer Vorteil, weil man das zum einen verschiedenste Avatare verwenden kann, verschiedene Stimmen, das Ganze auch in verschiedene Sprachen übersetzen kann, relativ simpel. Also das ist, wo wir am meisten jetzt mit AI oder KI arbeiten im Moment.
Also wirklich, um dich zu ersetzen.
Man wird ja nicht jünger. Das heißt, man verändert sich im Video oder wenn natürlich dann Personen das Unternehmen verlassen und dann sind die, die im Video sind, aber eigentlich gar nicht beim Unternehmen, ist es natürlich auch vielleicht irgendwo ein Problem mit der Privatsphäre. Und dadurch sind natürlich so KI-Avatare, die man dann vielleicht auch regional anpassen kann, ein großer Vorteil und erleichtern die Arbeit und vor allem ist es zeiteffizienter.
Wie kommt es bei den Usern an, diese KI-Avatare? Stört sie das?
Natürlich fällt es auf. Vor allem, wenn man sich dann mehrere Videos anschaut, dass man merkt, na, die Gestik ist dann doch immer sich wiederholend. Aber wenn es jetzt nur so kurze Videos sind, dann ist es schon wirklich täuschend echt. Beim Feedback ist es eher so, dass die Leute dann manchmal sagen, naja, ein bisschen steif wirkt das halt. Also die Emotion, so das Menschliche, das fehlt ein bisschen. Das heißt, man braucht dann doch immer irgendwo die richtige Interaktion. Aber grundsätzlich kann man als Vorlage oder als Voraussetzung, Grundwissen, kann man mit diesen Videos, mit dieser Art eigentlich wunderbar schaffen.
Du hast jetzt eben vom Blended Learning Format gesprochen, eigentlich vom Flipped Classroom, wenn ich jetzt da wieder so an die Schule denke, wo es darum geht, sie lesen sie vorab schon Dinge durch, schauen sie vorab schon Videos an und kommen dann eigentlich schon vorbereitet in die Schulung. Sind die vorbereitet? Schauen sie die das wirklich vorher an?
Ja, teils, teils. Also das ist schwer immer abzuschätzen. Grundsätzlich sagen wir zwar, naja, man muss jetzt da gewisse Quizzes muss man machen und muss man bestanden haben, dann darf man jetzt zur Schulung kommen. Es kommt natürlich vor, dass vielleicht kurzfristig jemand reinrutscht, der hat dann gar keine Möglichkeit mehr. Da muss man halt versuchen, darauf einzugehen und dann halt irgendwie dieses Grundwissen dann doch mit der Person ein bisschen im 1:1 aufzubauen. Aber die meisten sind eh motiviert, wenn sie eine Schulung machen, dann machen sie es eh freiwillig und wollen das ja auch lernen und damit tun wir uns eigentlich eh ganz leicht.
Teilnehmer, die das Ganze versuchen zu boykottieren, hast du solche Erfahrungen gemacht?
Ja, das kommt natürlich hin und wieder schon vor, dass dann Leute in einer Schulung sitzen, wo man merkt, die haben eigentlich schon eine negative Einstellung, bevor es eigentlich losgeht, weil sie halt meinen, dieses neue System, das ist eh nichts Gescheites. Oder auch ganz oft, wenn es ein bisschen einen Generationenkonflikt gibt. Das heißt, manchmal sitzen Leute, die Mitte, Ende 50 sind in Schulungen und sind natürlich ein bisschen unwilliger, da jetzt noch neue Systeme zu lernen. Und daneben sitzt halt ein gut 20-Jähriger, der natürlich weitaus motivierter ist. Man muss es natürlich ernst nehmen, vor allem wenn jemand Kritik äußert und dann halt doch irgendwie versuchen, finde ich, so den Nutzen aufzuzeigen. Und man muss halt einfach auch akzeptieren, dass es halt manchmal ein neues System geben muss und was natürlich die Vorteile dahinter sind.
Hast du da schon mal Anwender ausgeschlossen?
Soweit ist es Gott sei Dank noch nie gekommen, aber grundsätzlich, denke ich mal, sollte man sich jetzt nicht scheuen, da so eine produktive Diskussion zu starten. Es darf natürlich nicht ausarten. Also wie gesagt, wenn jemand jetzt einfach auch irrational einfach negativ ist, dann würde ich eher versuchen, da versuche ich dann eher in einer Pause das Gespräch zu suchen und mit dem vielleicht 1:1 zu klären, wo er denn jetzt das Problem sieht. Aber man darf halt jetzt nicht jetzt vom Grundthema abweichen zu stark und jemand anders jetzt so in das übernehmen lassen, die ganze Schulung.
Wurdest du eigentlich selbst auch auf das vorbereitet oder ist es so, wie du tust, alles so, wie du halt deine Erfahrungen gemacht hast?
Ich habe schon gewisse Vorbereitungen miterlebt und erfahren, aber das, also grundsätzlich habe ich es auch gelernt, indem ich jetzt einfach mal als neuer Mitarbeiter in der Kundenschulung gesessen bin und meinen Kollegen zugehört habe und da natürlich in direkten 1:1 Sessions mit den Kollegen dann noch das weitaus tiefer besprochen habe. Das meiste lernt man halt wirklich erst durch die Erfahrung. An der Praxiserfahrung führt einfach kein Weg vorbei.
Wie gehst du da jetzt auch mit unterschiedlichen Wissensständen um oder unterschiedlichen Eigenschaften, auch wie was Schnelligkeit und so betrifft?
Es kann schon öfter mal vorkommen, dass natürlich Leute mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen oder Wissensständen in so einer Schulung sitzen. Auch wieder eben dem Alter geschuldet. Manche wachsen oder sind aufgewachsen mit IT, IP und andere kommen eher noch aus der analogen Welt. Ich denke mal, es ist wichtig, wenn man einfach grundsätzlich einmal festlegt, was denn überhaupt die Kernpunkte sind und was überhaupt der Zweck der Schulung ist. Und ich sage dann immer, es ist halt einmal wichtig, dass wir alle auf einen Wissensstand bringen. Klar, manche wissen dann schon viel. Wenn dann Fragen kommen von denen, die halt das Wissen noch nicht haben, dann binde ich eigentlich schon ganz gern die Leute ein, die Erfahrung haben, die dann auch aus ihrer Erfahrung erzählen können, weil zum einen teilt man ja gerne Wissen und die können auch ein bisschen mehr teilnehmen dann an der Schulung, weil sie sonst dann oft vielleicht gelangweilt drin sitzen und sich denken, ja, das ist ja eh klar. Aber dann kann man sagen, naja, kann vielleicht jemand aus seiner Erfahrung schon diese Frage beantworten. Es muss ja nicht immer der Trainer sein, sondern ich bin eh einer, der sagt, ich mag weitaus lieber eine Diskussion und einen Dialog statt einen Monolog, weil es ist weder für die Teilnehmer spannend, mir stundenlang zuzuhören, noch es ist für mich ehrlich gesagt spannend, der Einzige zu sein, der halt irgendwas erzählt.
Das heißt, du gehst da auf Fragen, wenn welche kommen während der Schulung, immer sofort ein?
Also grundsätzlich würde ich mal sagen, dass so in Webkonferenzen weitaus weniger Fragen kommen. Da sind die Leute viel, viel scheuer, da jetzt vor allem eine Frage zu stellen. Aber Verständnisfragen, also ich sage eigentlich schon, wenn ihr Fragen habt, bitte fragt gleich. Ihr braucht jetzt nicht warten, bis wir da ein Thema komplett besprochen haben. Also Verständnisfragen bitte ich eigentlich immer darum, möglichst schnell zu stellen, weil mir hilft das halt irrsinnig zu verstehen, wo die Leute gerade stehen. Ja, was ist jetzt wirklich nicht klar? Was muss man vielleicht nochmal mit anderen Worten erklären? Weil ansonsten gehe ich davon aus, na, es ist eh alles verstanden worden. Wenn es jetzt um, mal sagen, Fragen geht, die jetzt eine längere Diskussion dann auslösen würden, die wird man dann eher ans Ende der Schulung setzen. Beziehungsweise haben wir dann immer so einen Fragenparkplatz, wo man halt einfach dann gewisse Themen, die vielleicht jetzt nicht direkt zum Inhalt passen, aufschreiben und wo wir sagen, gut, diese Themen besprechen wir dann eher gegen Ende der Schulung, wenn wir so den Hauptinhalt schon durch haben.
Und wie vermittelst du diese Inhalte verständlich?
Also ich würde mal sagen, ich bin generell ein Verfechter von einem holistischen Ansatz. Das heißt, ich gebe mal so einen groben Überblick über das Große und Ganze, nur mal so ein Grundverständnis und dann geht man halt mehr und mehr in die einzelnen Details ein. Ganz wichtig ist natürlich in den Unterlagen viel visuell arbeiten, also Darstellungen und Zeichnungen. Die sind zwar in den Unterlagen drinnen, die kriegen die Teilnehmer digital oder ausgedruckt, aber bevor ich dann immer solche Grafiken herzeige, stehe ich dann eigentlich am liebsten am Whiteboard und zeichne das gemeinsam mit den Leuten. Das heißt, Verbindungen, Architekturen. Klar, ich kann es auch erklären, indem ich es einfach auf den Projektor werfe und da habe ich die fertige Zeichnung. Aber wenn man das so langsam in Schritten aufbaut, wenn man weiß, worum es geht, das ist halt schon, finde ich, weitaus einfacher zu verstehen. Und natürlich Analogien ja, zu Alltagsgegenständen, Alltagssituationen und so klassisches Storytelling. Zwei Controller reden miteinander. Sagt man mal zwei Namen von Controllern, die ihr bei euch kennt. Ja, und dann kommen wir halt mit irgendeiner Geschichte, was die zwei jetzt miteinander besprechen. Und dann ist halt so ein bisschen ein persönlicher Touch auch da, weil die halt dann sagen, ja, der ist eh genauso und der sagt dann immer solche Sachen. Also das ist schon wichtig, dass man das möglichst praxisnah ja, und dann solche Beispiele bringt und natürlich möglichst interaktiv. Das heißt, die Leute einbinden, so klassische Gamification-Quizzes macht.
Wie kann ich mir diesen Gamification-Ansatz jetzt in deinen Schulungen tatsächlich vorstellen?
Wir haben leider ein bisschen das Problem, so das klassische Kahoot, was ja super einfach funktioniert, dass wir halt einfach gewisse Inhalte jetzt nicht einfach so ins Internet stellen dürfen. Das macht es ein bisschen schwieriger. Also wir machen halt ja so klassische Quiz und mit so kleinen Belohnungen. Also wir haben da immer so Mozartkugeln dabei. Das ist so das Typische, was die Firma Frequenz immer mitbringt zu den Kunden. Und dann gibt's halt für richtige Antworten oder irgendwas, wer halt was Spezielles macht, gibt halt dann immer so kleine Gimmicks. Also ich bin erst kürzlich in einer Schulung gesessen. Das heißt, das war jetzt nicht meine Idee, aber mir hat das irrsinnig gut gefallen und das sollte ich vielleicht aufgreifen, ist, dass man dann so als Wiederholung vom zweiten oder dritten Tag Tabu gespielt haben. Und der Trainer hat einfach ein paar Begriffe aus der Schulung ausgeteilt und dann musste man halt in einer Gruppe quasi 4, 5 Begriffe da aufschreiben, die nicht erwähnen dürfen. Und dann mussten sich die halt gegenseitig dann quasi halt das klassische Tabu-Spiel, diese Begriffe erklären. Das habe ich irrsinnig nett gefunden und das möchte ich auch jetzt bei Schulungen bei mir dann mal umsetzen.
Aber das Ganze ist wirklich analog. Also auch die Quizze, die finden dann analog statt. Da gibt es keine digitale Unterstützung.
Ja, das ist bei uns oft ein bisschen das Problem, dass die Leute dann nicht direkt Zugriff haben auf unsere Lernplattformen oder dass die meisten Schulungen sowieso ohne diese Lernplattform auskommen. Also wir haben dann doch immer noch das klassische PowerPoint und Unterlagen und der Rest wird dann am System gemacht. Also man kann jetzt bei uns nicht immer davon ausgehen, wenn man halt irgendwo unterwegs ist. Wenn es in Wien ist, ist es leichter, da kann ich die Infrastruktur, da organisiere ich mir das selber. Aber wenn man unterwegs ist, muss man davon ausgehen, dass nicht jeder einen Laptop mit hat und dazugreifen kann.
Ist es dir schon mal passiert, dass die Zeit so gut wie abgelaufen war und du hast den Inhalt eigentlich nicht durchgebracht?
Selten. Also es kann schon mal vorkommen, dass es ein bisschen knapp wird. Dann muss man halt einfach rechtzeitig einschreiten und halt die Kernpunkte priorisieren. Das ist wirklich das Wichtigste. Natürlich, dann kann man immer noch sagen, es gibt Materialien, wo man auch den Rest dann bei Interesse nachlesen kann. Oder ja, man bietet halt irgendwie ein Follow-up an, aber das ist oft nicht so leicht, wenn man unterwegs ist.
Wisst ihr, ob die Schulungen angekommen sind? Gibt es da irgendwie Berichte danach oder ist das wirklich dann quasi, sobald die Schulung vorbei ist, ist das für euch abgeschlossen und ob die das jetzt anwenden können oder nicht, ist eigentlich egal.
Also egal ist es nicht, weil wenn sie es nicht können, dann wird man das irgendwo relativ bald in den Nachrichten lesen, wenn man irgendwo einen Flughafen zusperren muss, weil das System nicht funktioniert. Also das hätte dann schon gröbere Auswirkungen. Ja, wenn es vom Kunden gewünscht wird, dann machen wir natürlich Assessments, also so klassische Abschlusstests. Und was wir natürlich auch immer bei jeder Schulung austeilen, sind halt typische Feedbackbögen und Feedbackmöglichkeit, wo ich auch immer dann darum bitte, da wirklich ehrlich zu sein, weil wenn immer alles super ist, ist zwar gut fürs Ego, aber grundsätzlich freue ich mich dann eher, wenn irgendein produktiver Verbesserungsvorschlag kommt.
Wie bemisst du den Umfang dieser Schulungen?
Für vorhandene Schulungen haben wir natürlich viel an Erfahrung und da wissen wir schon, dass das 2 Tage, 5 Tage, 10 Tage dauern kann. Bei neuen Schulungen ist es am einfachsten. Natürlich muss man es einmal abschätzen und man sollte meistens ein bisschen extra Zeit einrechnen, weil es dann auch oft langsamer geht, als man glaubt. Aber ansonsten ganz klassisch einfach ein paar Kollegen und 1-2 Test-Sessions machen, meistens intern innerhalb der Firma, sich dann dort wirklich Feedback einholen von den Leuten, weil die meistens dann doch ein bisschen offener sind als vielleicht der Kunde und dann halt das Ganze updaten, wo man merkt, dass man vielleicht zu lang oder dann doch zu kurz geplant hat.
Und du bist ja recht viel unterwegs im Ausland. Gibt es da Dinge, die in manchen Kulturkreisen, sag ich jetzt mal, funktionieren und Dinge, die gar nicht funktionieren?
Also es gibt natürlich Kunden, die organisierter sind und manche, wo es ein bisschen chaotischer abläuft. Es ist schwer, das wahrscheinlich auf einen Kulturkreis runterzubrechen und zu sagen, bei denen ist es immer so, kommt immer auf den Kunden drauf an. Wenn man dann vor Ort ist, flexibel sein und wenn die Leute sagen, wir müssen aber um 3 heimgehen und andere sagen, wir müssen bis 18 Uhr machen, dann muss man halt die Zeiten anpassen und sich halt an die Gegebenheiten anpassen. Also da gibt's nicht immer so tipptopp Schulungsräume. Manchmal ist man derjenige am Kammerl und muss das halt trotzdem irgendwie machen. Und manchmal ist man in einem wirklich tollen Raum mit super Einrichtung.
Problematisch wird's ja wirklich von der Zeit her. Wenn du eine Zeit angenommen hast und dann ist aber das doch nicht so.
Oder? Ja, klar. Sobald man das weiß oder idealerweise hört man es vielleicht eh schon vorher. Meistens nicht, da wird man dann ein bisschen überrascht. Ja, dann muss ich halt die Tiefe in manchen Themen einfach ein bisschen einschränken. Oder man ja muss dann notgedrungen vielleicht ein bisschen weniger Übungen machen. Aber es ist grundsätzlich immer überall ein bisschen ein Puffer drinnen. Das heißt, ja, man kann schon anpassen, aber es gibt natürlich auch Limits.
Zu deiner Aufgabe gehört unter anderem diese Trainings natürlich abzuhalten. Gestaltest du denn auf diese ganzen Schulungsunterlagen?
Es ist immer ein Vorbereiten dabei, der Schulungsunterlagen. Wir haben so ein Standard-Slide, die man halt dann immer anpasst und kundenspezifisch anpasst. Manchmal gehört es natürlich auch dazu, wenn man jetzt neue Systeme hat, dass man halt wirklich von Null weg dann Unterlagen machen muss. Ist persönlich nicht unbedingt das, was ich gerne mache. Also ich bin da lieber eher der Endanwender, der dann eher die Unterlagen ein bisschen anpasst, damit es halt für mich einfach passen. Aber so das Dokumentenschreiben ist jetzt nicht unbedingt mein persönliches Highlight.
Und auch die E-Learning-Plattform, du hast ja gesagt, das basiert auf Moodle. Ist das was du dann auch machst, wenn diese Anwenderschulungen online sind?
Unsere Plattform ist jetzt nicht so groß, da bin ich eigentlich der Admin. Also ich habe die damals aufgesetzt und gestaltet und verwalte das Ganze. Für die Inhalte, das wird ein bisschen im Trainerteam aufgeteilt, also ich bin eigentlich der einzige Trainer. Da gibt's dann eben manche Trainer, die halt einfach Systeme schulen, über die ich nicht viel weiß in der Frequentis, weil wir doch viele Bereiche haben. Da kann ich dann maximal so die Kurse anlegen und Module anlegen, aber den Inhalt selber, der kommt halt dann von anderen Kollegen.
Team-Teaching oder so irgendwas gibt's dann nicht in deiner Branche, oder?
In der Branche vielleicht, aber bei meinem Job bin ich eigentlich immer der einzige Trainer.
Gibt es trotzdem irgendwelche modernen Schulungstools, die du nutzt?
Wenig. In dem Fall ist es wirklich noch relativ klassisch. Bei diesen Schulungen und den Kunden ist auch der menschliche Kontakt irrsinnig wichtig. Ich bin schon ein Verfechter zu sagen, okay, es macht natürlich Sinn, Videos zu haben, also keine Aufnahmen von Webinaren. Also das ist, finde ich, sehr ineffizient. Das schaut man sich überhaupt nicht an, wenn man irgendwo 5 Stunden Video hat. Das interessiert keinen. Sondern halt wirklich, wenn dann kurz und knapp Videos zu machen, die eher so im Bereich von 2 bis 3 Minuten sind, dass man sich, wenn man dann Zugang hat zu dieser Plattform, dass man sich dann spezielle Themen, die man wirklich sehr selten braucht, die nochmal ins Gehirn zu rufen und über die nochmal dann abrufen zu können. Weil halt natürlich kann jemand nicht alles, was ich in einer Schule habe. Ich merke dann halt nur das, was ich dann wirklich auch tagtäglich anwende und die Sachen, die man halt dann einmal hört, aber vielleicht in 3, 4 Jahren braucht, die geraten natürlich in Vergessenheit.
Jetzt ohne deine Vorurteile zu verfallen, aber nachdem ja zum Beispiel meine Studierenden halt auch hauptsächlich männlich sind oder einen technischen Hintergrund haben und wenn ich mit so Dingen komme wie EduBreakout oder eben so Escape Rooms im Schulungsraum oder Storytelling, überlegt euch einen spannenden Einstieg, eine Geschichte in die Schulung, dann ist das was eigentlich so gefühlsmäßig schon tendenziell belächelt wird und manchmal kommt sogar die Kritik, das ist vielleicht dazu Kindergarten. Wie siehst du das?
Bei manchen Kunden, wahrscheinlich eher wenigen, würde das jetzt gut ankommen. Es kommt einfach ein bisschen auf die Chemie an, auch vom Trainer und den Kunden. Mit manchen kommt man wirklich super zurecht von Tag 1 und andere sind dann doch ein bisschen reservierter. Das Problem ist eher so, wenn ich halt unterwegs bin, weiß ich nicht wirklich, welche Art von Raum mich erwartet, was man da jetzt vielleicht planen kann. Das heißt, ich kann mal vom Minimum ausgehen und sage, ich habe hoffentlich einen Beamer oder einen Fernseher und das war's dann. Wenn es in Wien wäre, ja, dann könnte man mehr machen, aber ja, ich glaube, es ist die falsche Zielgruppe oder man hat dann vielleicht überhaupt zu wenig Zeit, um dann so spielerische Inhalte noch zu vermitteln, weil das vielleicht einfach dann zu viel Zeit frisst.
Jetzt unabhängig von eurem System, nutzt du jetzt zum Beispiel ChatGPT oder suchst du da eher noch Anleitungen dann in Google?
Teils, teils. Also ich verwende ChatGPT schon ab und zu. Auch so für Skript oder so, was halt einfach allgemeine Informationen sind. Also man dürfen natürlich nichts teilen, was irgendwie sensible Daten sind. Aber grundsätzlich nehme ich das Angebot schon ganz gerne an und für die Anfragen, die ich stelle, brauche ich jetzt auch wahrscheinlich nicht die beste KI, sondern da reichen jetzt so die Grundsachen. Ja, aber ansonsten bin ich schon eher auch gern der Typ, der klassische Tutorial-Videos sich anschaut. Also lesen ist eher so wahrscheinlich das, was ich am wenigsten mache, also Anleitungen lesen. Da suche ich am liebsten nach einem Video oder ansonsten halt wirklich eben irgendeine KI, die halt wirklich genau nur auf das unterbricht, was ich jetzt halt wirklich genau frage.
Wo siehst du die Zukunft in deinem als Technical Trainer?
Ich denke, man wird also gerade in dem Bereich nicht ohne Präsenztraining auskommen. Man kann wunderbare Videos machen und wie gesagt, heutzutage AI generiert, schauen die super aus und man kann das wunderbar animieren. Aber natürlich hat man zum einen da keine Interaktivität. Also die Leute haben eigentlich keine Möglichkeit, natürlich irgendwelche Fragen zu stellen. Und auch das Menschliche, also eine zwischenmenschliche Beziehung. Ja, man muss, gerade in dem Bereich, wo ich jetzt bin, wir sind so quasi der letzte Punkt, den die Leute von der Frequentis noch erleben, bevor dann die Systeme wirklich dann live gehen. Und die muss man mit einem guten Gefühl hinterlassen. Sonst, wenn die unsicher sind und glauben, nein, wir haben das jetzt nicht verstanden, wir können das System jetzt nicht live schalten, weil da hängen ja Menschenleben davon ab. Ja. Es wird sicher für so Refresher-Schulungen, die vielleicht nur so einen Tag dauern, da kann es schon Sinn machen, einfach zu sagen, na, wir schalten euch dann diese Videoserie von, naja, man kann sich das wieder ansehen und vielleicht dann noch gefolgt von einer Live-Q&A-Session mit einem Trainer oder jemanden, der halt Fragen beantworten kann. Aber nur rein auf Videobasis diese Schulungen zu halten, glaube ich, ist zu wenig Interaktion, zu wenig Zwischenmenschliches, weil gerade auch die Körpersprache von Leuten. Deswegen bin ich auch kein Freund von den Webinaren, weil man einfach die Körpersprache, das kriegt man nicht mit. Und die wirklichen Fragen kommen immer in der Pause, die kommen selten während der Schulung, die kommen immer in den Pausen. Das ist beim Webinar auch nicht so.
Und so Virtual Reality, Augmented Reality Trainings?
Ja, wir haben mal so ein paar Prototypen uns angesehen und was man alles machen könnte. Aber grundsätzlich ist halt dieser ganze Hype, klassisch die Microsoft HoloLens, ist ja wieder ziemlich eingebrochen. Also ja, man sieht so, okay, das könnte man alles. Der Nachteil ist oder das Problem dran ist, das ist halt irrsinnig aufwendig, solche Sachen wirklich gut zu machen. Und dann muss man natürlich vielleicht mit dem ganzen Equipment dann zu dem Kunden oder dem das schicken. Also da steht momentan wahrscheinlich der Aufwand, solche Inhalte zu generieren, nicht für den Nutzen.
Wenn jemand jetzt eine Position einnehmen möchte, wie du das hast, als Technical Trainer, wie kann man das machen und was ist wichtig, dass man mitbringt?
Grundsätzlich ist Frequentis immer auf der Suche nach Leuten. Also wir haben immer einige Positionen ausgeschrieben. Ich denke mal, grundsätzlich muss man Spaß dran haben. Das Unterrichten und das vor Leuten stehen ist nicht für jeden, bei weitem nicht. Ich glaube, wenn man das nicht gerne macht, dann wird es schwer. Ansonsten, ja, klar, gerade in dem Feld Reisebereitschaft ist einmal ganz wichtig. Flexibilität, ja. Der Spaß am Unterrichten, ich glaube, ist einmal die Grundvoraussetzung. Also vielleicht ein bisschen Selbstdarstellung, ja, man muss schon ein bisschen extrovertiert sein, wenn man nicht gern mit Leuten spricht oder sagt, ich bin lieber allein und bin eher so Programmierertyp, introvertiert, dann wird es halt nicht wahrscheinlich das Richtige sein, aber dann findet man sich einen anderen guten Job.
Braucht man den technischen Hintergrund?
Also natürlich habe ich, wie ich bei der Frequentis angefangen habe, auch viel lernen müssen, eher gerade im Bereich analoge Technologien. Also da war eher so meine Schwachstelle, IT war eher so meine Stärke. Das kann man natürlich lernen. Ja. Das lernen ja auch die Teilnehmer von uns oft oder meistens. Was man halt nicht lernen kann, ist halt einfach das Interesse dafür. Also wenn man privat überhaupt kein Interesse hat an solchen Sachen und sagt, ja, 8 Stunden am Tag mache ich das und wenn ich dann zu Hause bin, interessiert mich das gar nicht mehr, dann ist es generell im IT-Bereich schwierig, denke ich, weil ich auch daheim dann auf der Couch sitze und mir YouTube-Videos anschaue über irgendwelche IT-Themen und neue News und neue Technologien. Also ohne so ein Interesse, ein privates Interesse, ist es generell im IT und wahrscheinlich dann natürlich auch im Trainingsbereich irrsinnig schwierig, finde ich.
Hast du eigentlich sprachliche Barrieren?
Ausgenommen jetzt, wenn mal was in Deutschland ist, dann ist es eigentlich immer auf Englisch. Es ist auch die einzige Fremdsprache, die ich spreche leider. Grundsätzlich sprechen die Kunden eigentlich immer Englisch. Manchmal besser, manchmal schlechter. Ich hatte einmal, also das war in Venezuela, eine Schulung, da habe ich wirklich einen Übersetzer dabei gehabt, der halt von Englisch dann auf Spanisch übersetzt hat. Es war ganz witzig, weil ich habe da halt vor 8 Leuten gesprochen und die haben mich immer groß angeschaut und so ein bisschen mitgenickt. Und dann auf einmal haben sie alle zum Übersetzer geschaut, der dann auf Spanisch und dann hast du auf einmal gesehen, und dann war es klar, ja. Und das hat sich halt dann 2 Wochen so wiederholt. Und manchmal waren halt Erklärungen, die ich gehabt habe, also die ich dann vielleicht in 20 Sekunden erklärt habe, hat der auf einmal 2 Minuten was erklärt. Und manchmal war es dann umgekehrt, dass ich so 2 Minuten was erklärt habe und der so in 10 Sekunden was erklärt. Und dann denkt man sich immer so, ist das jetzt wirklich angekommen, was ich da jetzt alles erzählt habe?
Aber du hast tatsächlich im Trainingsbereich gestartet. Also du hast nie andere Positionen jetzt bei Frequentis gehabt, oder?
Also ich habe 2016 als Technical Trainer angefangen, weil auch genau die jemanden gesucht haben mit schon Vorerfahrung in der Erwachsenenbildung. Das hat dann genau gepasst bei mir. Ich mache zwar schon auch ein bisschen System Engineering. Also da bin ich dann eher der die Systeme aufsetzt und grundkonfiguriert. Aber meine Haupttätigkeit sind Trainings, weil das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht.
Wie weiblich ist jetzt auch diese Rolle als Technical Trainer? Hast du auch Kolleginnen?
Alles Männer, also ich habe nur männliche Kollegen, die Trainings halten. Es gibt, keine Frage, genügend weibliche Trainerinnen, die einen super Job machen. Bei uns jetzt selber sind wir ein reines männliches Team. Es ist nicht mehr jetzt so, wie es vielleicht noch vor einigen Jahren waren, aber es ist halt leider so, dass in manchen Kulturen natürlich Frauen vielleicht weniger als Autoritätspersonen gesehen werden. Oder auch das Reisen alleine ist manchmal schwierig in gewisse Regionen. Aber da tut man sich wahrscheinlich als Mann ein bisschen leichter manchmal.